1816 wurde mal wieder von Meisenburg als mal wieder Rivalier in Kassel geboren. Es war der hugenottische Name des Vaters Karl Rivalier. Für seine Arbeit als Jurist und Staatsminister wurde der Vater vom hessischen Kurfürsten Wilhelm II. 1825 in den Adelstand erhoben, deshalb von Meisenburg. Die Mutter bildete ein etwas liberaleres Gegengewicht in der Erziehung Malwiders. Früh löste sich Malwida vom konservativen Elternhaus, sie wurde radikaler, vertrat revolutionäre Positionen. Dazu gehörte für sie die Emanzipation der Frauen genauso wie die Verbesserung der sozialen Lage der armen Gesellschaftsschichten. Malwida von Meisenburg war davon überzeugt, dass Bildung für alle eine zentrale Forderung sein musste, denn sie war davon überzeugt, durch kulturelle Teilhabe aller Menschen das Ideal einer humanistischen Gesellschaft erreichen zu können. Von Kassel in die Welt, England, Frankreich und Italien wurden ihre wichtigsten Länder, teils weil sie fliehen musste, teils aus Neigung. In ihrem Sehnsuchtsland Italien starb sie, 1903 in Rom, wo sie die meiste Zeit gelebt hatte. Ihr Lebensmotto, Amore, Pace, steht sowohl auf der Gedenktafel an ihrem Geburtshaus in Kassel als auch auf dem Urnengrab in Rom. Von dem möglichen Einfluss der Frauen auf die Politik. Wenn die Frauen auch politisch emanzipiert würden, das heißt, wenn sie, wie es sich gehört, gleiche politische Rechte mit dem Manne hätten, wie viel gute Folgen würde das haben? Ruhig, ruhig, ihr Spötter, lacht nicht und haltet die ironische Bemerkung zurück, die euch gleich auf den Lippen schwebt, wenn von so etwas die Rede ist. Hört ruhig zu und seht, ob ihr nicht anerkennen müsst, dass das Gesagte vernünftig ist. Zunächst ist es eine Forderung der Gerechtigkeit, dass die eine Hälfte der Menschheit in allem, was bürgerliche Rechte anbelangt, mit der anderen gleichgestellt werde. Wollte man hier gleich einwenden, wie es Konstantin Franz gegen Stuart Mill tut, dass der sogenannte Rechtsstaat, in dem wir leben, überhaupt eine naturwidrige Einrichtung ist, so hieß es zunächst weiter nichts als eine Gerechtigkeit im Zustand der Ungerechtigkeit vollziehen, denn wir leben doch nun vorläufig in diesem Rechtsstaat. Hat doch auch die Natur der Frau die Aufgabe, das Leben der Menschheit zu erhalten, zu gleichen Teilen mit dem Manne zugeteilt, ja sogar ihr das schwerere Teil, weil das leidenvollere. Wie sollte nun nicht im Kulturleben der Menschheit die Aufgabe auch gleich geteilt werden? Und wie sollten nicht mit der Aufgabe auch die Rechte der Frauen zur völligen Gleichstellung mit denen des Mannes kommen müssen? Es ist das eben nur noch eine Frage der Zeit. Kommen wird es. Aber die politischen Rechte? Schon oft ist mir von Seiten der Männer gesagt worden, Gott, wünschen Sie es doch den Frauen nicht. Es ist ja alles so brutal in der Politik, dass es wahrlich keine Freude ist, damit zu tun zu haben. Und wenn zum Beispiel zu dem Unsinn, der ohnehin schon in unseren Parlamenten geschwätzt wird, auch noch das Geschwätz von Frauen käme, da wäre es ja gar nicht auszuhalten. Ach, das ist es ja gerade. Also haben der bisher von den Männern organisierte Staat und die Politik, die ausschließlich in ihren Händen war, nicht so goldene Früchte getragen. Es ist da alles den Anforderungen wahrer Kultur nicht so entsprechend gewesen, dass wir sagen könnten, dabei bleibe es ora esempre. Nein, gewiss, wenn wir unser staatliches und soziales Leben untersuchen, so erschrecken wir über die Rohheit, die Barbarei, in der wir noch nach allen Seiten hin stecken. Man nehme nur zunächst die häufigen Kriege, die das alte Europa, das sich den Sitz der Zivilisation wähnt, zerreißen. Man sehe, wie die zivilisierten Staaten des Elends so viel in sich bergen, dass sie keine Abhilfe dafür finden, wie die Lehrer des Volkes so schlecht bezahlt werden, dass sie kaum leben können, wie die Zwangsjacke noch allen Verhältnissen angezogen ist, wie die Erhaltung der stehenden Heere Summen verschlingt, welche die Wohlfahrt von Millionen machen könnten, und wie diese Heere, die im Kriege sich schlachten lassen müssen für Zwecke, die nichts weniger als Kulturzwecke sind, im Frieden Hunderttausende von rüstigen Menschen der segenspendenden Arbeit des bürgerlichen Lebens entziehen. Ein großer Stratege und besonnener Staatsmann hat vor einiger Zeit im Anblick der drohenden Wolken, die wieder am politischen Himmel schweben, gesagt, es sei das gegenseitige Misstrauen der Staaten, das die Erhaltung der Armeen notwendig mache, da dieses Misstrauen eine ewige Bedrohung des Friedens sei. Ja, so ist es. Aber was sagt dies für unsere Zivilisation? Dass sie eine organisierte Wildheit ist, nichts weiter. Vergebens schmücken sich die angreifenden Parteien mit den hohen Vorwänden der Zivilisation, der Religion, der Gerechtigkeit, der Liebe zu den Unterdrückten. Wehe uns, wenn diese hohen Dinge keine anderen Mittel zur Verwirklichung hätten als die blutigen Gräuel der Waffen. Sind es doch fast immer nur Ehrgeiz, Neid, Eifersucht, Eroberungslust, kurz alle schlechten Triebe des Egoismus, die den Anlass geben. Und anstatt, dass diese Art Politik zu treiben wenigstens allmählich abnehme, nimmt sie im Gegenteil immer kolossalere Proportionen an, bedarf Armeen, wie sie keine Vorzeit gekannt hat, erfindet Mordwerkzeuge, die, wie das christliche Bild des Todes, gleich ganze Saaten von Menschenleben abmähen und verursacht dem Staat nicht nur eine furchtbare Einbuße an physischen Kräften, sondern ebenso an geistigen. Sind es doch ganz besonders bei einem Wehrsystem wie das deutsche, meist die edelsten intellektuellen Kräfte, die da zugrunde gehen, und zwar nicht bloß die einer Generation, weil der Krieg die Blüte der intellektuellen Jugend hinrafft, ehe sie Nachkommen zeugen konnte. Nun, und warum sollte es nicht der Probe wert sein, in diese Welt der noch so rohen männlichen Leidenschaften und Gesichtspunkte ein milderndes, versöhnendes Element einzuführen durch die Beteiligung der Frauen? Es hat wohl öfter schon eine Beteiligung der Frauen an der Politik stattgefunden, aber, wie alle Beteiligung von Sklaven, durch unedle Mittel, durch Intrige und List. Das ist nicht das Rechte. Es versteht sich von selbst, dass auch hier wieder die bessere Erziehung, die vollständigere Bildung der Frau vorangehen muss. Warum sollte es außerhalb des Gesichtskreises einer wahrhaft gebildeten Frau liegen, sich mit den öffentlichen Angelegenheiten ihres Vaterlandes und mit den administrativen Einzelheiten des staatlichen Lebens zu beschäftigen? Wenn die Politik mehr und mehr aus den Kabinetten der Fürsten, von den grünen Tischen der Minister und Diplomaten hinaustritt in die Öffentlichkeit und, wie sie es sein soll, die Angelegenheit der Völker selbst wird, deren Beauftragte jene nur sind, warum sollten die Frauen sich nicht tätig dafür interessieren, da es ihr Leben und das ihrer Teuersten ebenso gut angeht wie das der Männer? Warum sollten sie nicht zunächst mitwählen dürfen, wenn es gilt, die besten Vertreter für die Interessen eines Kreises, einer Provinz, des Staates zu finden? Ihr Urteil über die geistige Befähigung der Männer ist oft ein viel feineres und treffenderes als das der Männer untereinander. Dazu würden die Frauen eine Menge von Bestechungen, die jetzt auf die Wähler ausgeübt werden, nicht zugänglich sein, zum Beispiel durch Getränke, durch Geld, Versprechen von Beförderung und so weiter. Man wird einwenden, dass sie dafür den Schmeicheleien, den Bewerbungen, den Liebesversicherungen der Männer desto zugänglicher sein würden. Das wird öfter der Fall sein, aber immer weniger, je gebildeter die Frauen werden, je mehr sie sich selbst achten lernen und dann kommen denn etwa bei den Männern keine Missbräuche vor? Wir haben es schon früher gesagt, es kommt nur darauf an, wo die größere Menge ist. Ich höre schon einen anderen Einwand dem ersten folgen. Wie unweiblich ist das alles? Was soll die Frau in den rohen Vereinigungen der Männer, wo es nur zu oft brutal hergeht? Was sie soll? Was sie überhaupt im Leben soll? Veredeln, versöhnen, zivilisieren, die Priesterin edler Sitte wie im häuslichen, so im öffentlichen Leben sein. Willst du genau erfahren, was sich ziemt? So frage nur bei edlen Frauen an. Kann denn bei brutaler Handhabung der wichtigsten öffentlichen Fragen die Vernunft und die wirkliche Einsicht das Herrschende sein? Schwerlich. Warum also die humanisierenden Elemente ausschließen? Zudem ist es ja einfache Gerechtigkeit. Die Frau ist so gut Staatsbürger wie der Mann. Es muss ja ebenso viel daran gelegen sein, den würdigsten Vertreter der öffentlichen Interessen, von denen auch das Wohl des Einzelnen abhängt, zu finden. Ferner aber, warum sollten nicht auch Frauen tätigen Anteil nehmen am administrativen Leben des Staates, an der Volksvertretung? Die Gegner stoßen einen Schrei der Entrüstung aus. Hat denn die Hausfrau, die Mutter, nichts Besseres zu tun, als in Akten zu wühlen und in Parlamenten unnütze Reden mit anzuhören oder gar selbst welche zu halten? Ja, allerdings, solange die Hausfrau, die Mutter ihren Pflichten als solche im ausgedehntesten Sinne obliegt, wird sie schwerlich Zeit für jene Beschäftigung haben. Aber zunächst sind ja nicht alle weiblichen Wesen Hausfrauen und Mütter. Und wie viele gibt es, die von Natur mit großen organisatorischen und administrativen Talenten versehen sind und viel mehr an die Spitze großer Gemeinwesen passen als an die Spitze des Familienlebens? Wie viele, die aus dem einen oder anderen Grunde unverheiratet bleiben und sich nach einer gemeinnützigen Tätigkeit sehnen, weil sie die Fähigkeiten dafür in sich fühlen? Wie viele endlich, die ihre Aufgabe als Mütter vollendet, die erwachsenen Kinder in die Welt entlassen haben und noch jung und kräftig genug sind, um auf andere Weise in der Welt zu nützen? Warum sollten diese nicht ebenso gut an der Landesverwaltung teilnehmen wie die Männer? Würden nicht eine Harriet Martineau, eine George Eliot, eine George Sand und manche andere Besseres zu sagen und vorzuschlagen gewusst haben als viele, viele der leider, leider Nicht-Kapazitäten, die jetzt in den Versammlungen sitzen, in denen die höchsten Interessen der Nationen beraten werden? Ist man doch längst daran gewöhnt, die Frau als Künstlerin in der Öffentlichkeit zu sehen, und zwar oft in der allerhässlichsten und unweiblichsten Weise, wie zum Beispiel beim Ballett. Dagegen protestieren die Männer nicht. Wenn eine große Künstlerin uns die gewaltigsten Leidenschaften in ergreifender Wahrheit darstellt, uns bis zum Entzücken hinreißt und uns bis zu Tränen rührt, so wird das niemand unweiblich nennen. Und mit Recht nicht. Warum sollte es denn unweiblich sein, wenn in der Versammlung ernster Männer, wenigstens sollte man doch voraussetzen, dass es ernste Männer seien, die über das Wohl und Wehe ihres Volkes zu beraten haben, ernste Frauen mitsäßen und ihren Vorrat an Lebenserfahrungen, an Beobachtungen, an geprüftem Urteil hinzubrächten? Ich habe schon gesagt, dass die gültigsten Zeugnisse erfahrener Männer vorliegen über die günstigen Einflüsse, welche die gemeinschaftliche Erziehung und höhere Ausbildung der Jugend beiderlei Geschlechts auf beide Teile gehabt hat, in jener jüngeren Welt der Zivilisation, welche die alte bereits in vielem überflügelt hat. Warum sollten dieselben Einflüsse sich nicht auch unter älteren Menschen bei gemeinschaftlichem Handeln geltend machen? Vor allem wäre zu hoffen, dass der Weltfriede dabei gewinnen würde. Schon aus Egoismus der Liebe würden die Frauen gegen den Krieg eifern, der ihnen die Gatten, die Brüder, die Söhne hinrafft. Aber auch aus anderen Motiven würde die wahrhaft gebildete, edle Frau etwas Höheres anerkennen als das Prinzip der Nationalitäten, das doch eigentlich nur eine Phrase ist, hinter der sich der Völker- oder der Regierungsegoismus verbirgt. Sie würde es aufs Stärkste fühlen, dass jenseits jener Grenzen, welche die Nation entscheiden, ebenso gut Brüder wohnen wie diesseits, dass es durchaus nicht darauf ankommt, in den Völkern die Leidenschaft zu nähren, welche die Menschen sich als Feinde gegenüberstellt, sobald ein Bergzug, ein Strom oder eine Eroberungslinie sie scheidet. Sie würde im Gegenteil betonen, dass es darauf ankommt, den Völkern begreiflich zu machen, wie ihre Interessen solidarisch sind, wie es für aller Wohlfahrt besser ist, sich über die Grenze hinüber freundlich die Hand zu reichen, als das finstere Misstrauen wachzuhalten, das den Menschen vom Menschen scheidet. Freilich, einst, als Tapferkeit die höchste Tugend des Mannes war, da muss es auch dem Weibe ein verklärter Schmerz sein, die Geliebten im Heldenkampfe glorreich sterben zu sehen und später, als die Vaterlandsliebe als begeisterndes Motiv an die Stelle heroischer Tugend trat, da durfte auch die liebendste Mutter nicht anstehen, die teuren Söhne hinzugeben, um das Vaterland zu retten. Da galt es einer Idee. Das Vaterland war der Inbegriff all der Güter, die der Mensch als seine teuersten schätzt und die gegen den Tyrannen, den Eindringling, zu verteidigen, er ein heiliges Recht hatte. Auf diesem Gebiete haben bis in die neueste Zeit besonders die italienischen Frauen Beispiele wahrhafter Größe gegeben. Und solange solche Verhältnisse wie die der heutigen Politik bestehen, muss das auch dasselbe bleiben. Die Frau, die Mutter muss bereit sein, die teuersten hinzugeben, wenn es gilt, das Vaterland vor ungerechtem, willkürlichem Angriff zu bewahren. Aber ist das ein Zustand, dessen Dauer wir zu wünschen haben? Gibt es nicht ein höheres Prinzip als das der Vaterlandsliebe? Vor 1900 Jahren ward es schon verkündet, das höhere Prinzip der Brüderlichkeit, der allgemeinen Menschenliebe. Aber die Welt, die sich die christliche nennt, hat bis jetzt wenig Anstalten gemacht, es zu verwirklichen. Früher hatte sie Tortur und Scheiterhaufen für die Brüder, die ihre Dogmen nicht anerkannten. Jetzt hat sie gouvernementale Interessen und den Vorwand der zu gruppierenden Nationalitäten, in deren Namen die menschlichen Brüder zu Mord und Totschlag aufeinander gehetzt werden. Nun, für jenes so lange unerfüllt gebliebene Prinzip, dünkt mich, sollten die Frauen einstehen. Ihnen, wenn sie einmal einen legalen Einfluss auf die Politik haben, sollte es obliegen, Versöhnung zu predigen, den edlen Wettkampf der Völker in allen Werken des Friedens und der Kultur, aber nicht den Kampf, der auf blutigen Schlachtfeldern entschieden wird. Für die höchsten Kulturfragen sollten sie eine edle Majorität bilden helfen, sollten gegen Zwangsgesetze protestieren, die nur ungerechte Schutzmittel des Staates gegen die von ihm selbst verschuldeten Übel sind, sollten vor allem darauf dringen, dass idealisierende Bildungsanstalten geschaffen würden, die dem Volke offen ständen. Immer und immer wieder führt das freilich auf die Frage zurück, ob wir das Leben als eine Kulturaufgabe ansehen oder nicht. Wenn nicht, nun, dann träume man ihn weiter, den bewusstlosen Traum des Daseins. Man ergötze sich an dem bunten Scheine des wahren Landes und tröste sich bei dem unsäglichen Leiden mit der Hoffnung auf ein vergeltendes Jenseits. Man betäube das böse Gewissen in sinnlosem Rausch, um den Gedanken an die Höllenqualen, auf die man Anspruch hat, zu verwischen. Aber man spreche nicht von Zivilisation und Kultur. Man rühme sich nicht, das fortgeschrittene Jahrhundert zu sein. Man scheine einfach, was man ist, nämlich Barbar. Oder ist es etwa keine Barbarei, wenn wie zum Beispiel jetzt russische Schiffe zur Nachtzeit auf der Donau hinfahren und Torpedos unter die türkischen Schiffe legen, dass diese mit der schlafenden Mannschaft in die Luft gesprengt werden? Wir schreien auf vor Empörung, wenn wir im Thukydides von der Behandlung der eroberten Städte durch die Athener lesen und sagen, jene Menschen schauen uns an wie wilde Tiere. Aber ist eine solche Tat wie die oben angeführte besser, menschlicher? Oder wir preisen ruhmredig, dass wir den Krieg humanisieren durch Anstalten, in denen wir die von den scheußlichsten Mordwerkzeugen zerrissenen Glieder wieder zusammenflicken. Wir singen sentimentale Lobpreisungen über die hohen Frauen, die alsbald ein Frauenkomitee bilden, um Charpie zu zupfen und Verbandzeug zu nähen, anstatt die hohen Männer von der Politik des Mordes zurückzuhalten und sie zu verhindern, jene Wunden überhaupt zu schlagen. Und wir bilden uns ein, stolz sein zu dürfen auf eine solche Kultur? Nein, nicht eher dürfen wir unsere Kultur preisen, bis der zu sehr verfrühte Gesang zur Wahrheit wird. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.